111 Kilometer Akten.
Für die Interessen der Arbeiterklasse.
Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Dagmar Hovestedt, Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und begrüße Sie gemeinsam mit Maximilian Schönherr, meinem Co-Host. Er ist Radiojournalist und Gründer des Archivradios im SWR.
Ich mache mir persönlich über Fake News nicht viele Gedanken. Als Journalist kenne ich so einige Fälle, wo tatsächlich Fake News absichtlich generiert wurden. Beispiel: Einem Mann wurde durch einen anfahrenden Zug das Bein abgerissen. Im Interview wurde dann ein Mann im Rollstuhl gezeigt, der Geld dafür bekam, diese Geschichte zu erzählen, als hätte er sie selbst erlebt. Unser heutiges Podcast-Gespräch dreht sich um Fake News, die sich in der DDR unter Jugendlichen wie ein Lauffeuer verbreiteten und für viele mit Demütigungen, Haft und Gefängnis endete.
Es hat damit zu tun, dass vor allem Musiksendungen aus dem Radio des Westens über die Mauer in den Osten kamen. Das Ganze passiert im Jahr 1969. Der Rock'n'Roll ist etabliert, es ist das Jahr des Woodstock-Festivals. Und egal wie intensiv auch Politbüro, Lehrer und staatliche Jugendorganisationen die negativ-dekadente Musik des sogenannten Klassenfeindes beschimpften, junge Leute in der DDR wollten Rockmusik aus dem Westen hören. Und das taten sie vor allem rund um Berlin, beim Sender Freies Berlin oder dem RIAS, dem Radio im amerikanischen Sektor. Also dem Teil von Westberlin, der von den amerikanischen Alliierten besetzt war.
Wir hören gleich drei Zeitzeugen, verraten aber noch nicht, welches Gerücht für den Massenauflauf im Oktober 1969 gesorgt hat. Das übernimmt gleich Bernd Florath, ein Historiker, der bis vor kurzem beim Stasi-Unterlagenarchiv beschäftigt war und jetzt im Ruhestand ist. Er selbst war auch Zeitzeuge der Ereignisse damals.
Im Gespräch geht es immer recht lebhaft zur Sache und es gibt viele Anspielungen auf Bands oder Ereignisse von damals, die wir vielleicht vorher kurz nochmal erläutern können. Also vielleicht zunächst zum zeitlichen Umfeld, das Jahr 1969. Einer der Zeitzeugen erwähnt Martin Luther King.
Damit ist der schwarze Bürgerrechtsaktivist gemeint, der im April des Jahres 1968 ermordet wurde. Er war einer der wichtigsten Bürgerrechtler der USA. Sein Tod führte zu Demonstrationen in den USA, vor allem von jungen, langhaarigen Menschen, die gern Musik mit verzerrten Gitarren und friedensbewegten Inhalten hörten. Dann wird kurz auf die NVA angespielt als Disziplinierungsinstrument.
Die NVA, die Nationale Volksarmee der DDR, war für jeden jungen Mann dort zu dem Zeitpunkt eine verpflichtende Angelegenheit. Es bestand nämlich Wehrpflicht und gerade für etwas weniger angepasste oder, sagen wir mal, nicht so sozialistisch engagierte Jugendliche war der Dienst an der Waffe ein noch intensiveres Instrument der Einnordung. Und wer sich dann noch weiter verpflichtete als Zeitsoldat, hatte dann auch bessere Chancen auf einen Studienplatz.
In der Zeit gab es auch im Westen Deutschlands eine sogar grundgesetzlich geregelte Wehrpflicht. Und auch dort dachten nicht wenige der in der NS-Zeit geprägten Eltern, dass etwas militärische Disziplin den langhaarigen Söhnen schon gut tun könnte. Schon allein deswegen, weil sie dann nicht mehr langhaarig waren.
In diesem Podcast geht es eigentlich laufend um Musik. Und da kommt auch die 60-40-Regel ins Gespräch. Weißt du, was das ist?
Nee, weißt du's?
Ja, also ich habe mit genug Menschen aus der DDR gesprochen darüber und bei öffentlichen Aufführungen von Musik musste 60% Ostmusik, DDR-Musik, vielleicht sozialistische, aus dem sozialistischen Block Musik gespielt werden und nur maximal durfte 40% aus dem Westen gespielt werden. Das hatte auf der einen Seite sicherlich so ideologische Gründe, aber wenn man sich das genauer anguckt, hat es auch wie so oft Geldgründe, denn wenn man öffentlich Musik vorführt, muss man Gebühren dafür zahlen, auch in der DDR. Und Westmusik kostete halt auch Westdevisen beim Spielen und insofern war auch das Geld da durchaus ein Argument und nicht nur die Ideologie.
Dann wird eine Beatband im Kontext des Jahres 1965 genannt, die Butler.
Eine Band, dessen Gründer Klaus Jentsch zuvor die Klaus-Renft-Kombo gegründet hatte. Die war dann aber schon 1962 verboten worden. Er hat dann 1964 die Butler gegründet, die aber auch nach einem Jahr wieder Auftrittsverbot erhielten. Und 1967 wurde dann das Verbot für die Klaus-Renft-Kombo aufgehoben Und so ging es dann mit Renft, und darauf bezieht sich einer der Zeitzeugen auch, dann ging es mit Renft also weiter. Aber wie man sich denken kann, irgendwann wurde auch hier wieder eine Grenze gesetzt, und wegen kritischer Texte von Bandmitgliedern, zum Beispiel Gerolf Panach und anderen, wurde Renft 1975 wieder verboten. Einige der Bandmitglieder landeten 1976 in Haft, darunter Panach, und reisten schließlich in den Westen.
Das ist wirklich schlimm, ist mir nämlich überhaupt kein Begriff, obwohl ich mit Rockmusik derzeit einigermaßen gut vertraut bin. Ich bekam von meinen Verwandten in der DDR immer wieder Schallplatten geschickt, vor allem hervorragende Aufnahmen von Bach-Werken. Auf die 1969 gegründeten Pudis kamen wir nicht, weil wir sie einfach nicht auf dem Schirm hatten. 1989 oder Anfang 90 hatte ich in meiner Zündfunksendung im Bayerischen Rundfunk die DDR-Gruppe Karat zu Gast. Das war ein sehr anstrengendes Interview, also es war völlig verklemmt, weil die wie paralysiert wirkten und nicht wussten, was sie sagen durften und was sie nicht sagen durften und was sie sagen wollten. Es geht in unserem heutigen Podcast auch um die Haft der drei damals jungen Männer. Sie verweisen auf Keibelstraße und Rummelsburg, das müssen wir, glaube ich, auch noch klären.
Ja, aber das ist mir schon öfter aufgefallen, dass gerade bei den politischen Häftlingen, vielleicht auch bei anderen, aber bei denen habe ich es jetzt nun mal häufiger schon gehört, dass die so einem Jargon drin stecken, den man vor allem mit anderen Häftlingen teilen kann, und Außenstehende wissen dann nicht automatisch, was damit gemeint ist. Also Keibelstraße steht für eine Untersuchungshaftanstalt, die dem Volkspolizeipräsidium beim Alexanderplatz in Ost-Berlin angegliedert war. Dorthin wurden von der Polizei Verhaftete erstmal gebracht und verwahrt dort. Und Rummelsburg steht für das Gefängnis von Ost-Berlin, also für U-Häftlinge, die dort untergebracht waren, aber vor allen Dingen auch reguläre Häftlinge. Und das lag eben im Berliner Stadtteil oder im Ost-Berliner Stadtteil Rummelsburg und war auch davor schon als Gefängnis und dann als Arbeitshaus genutzt.
Ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen ominös.
Oh ja.
Es gibt ja ein Dokumentenheft genau zu unserem Gerüchtethema. Und jede Menge Unterlagen im Stasi-Unterlagenarchiv dazu. Die Diskussionsveranstaltung, die wir jetzt hören, basiert auf den Recherchen zu diesem übrigens frei herunterladbaren 130 Seiten dicken Heft. Ich habe es gerade hier, zum Beispiel ein Faksimile von einem Haftbefehl gegen einen Eckhard Mann, den wir auch gleich hören werden. In den Nachmittagsstunden des 7.10.69 in der Hauptstadt der DDR Berlin am Spittelmarkt sich an einer Zusammenrottung hat er sich beteiligt. Die Farbe ist so rosa. Ich weiß nicht, warum die dann rosa. Weißt du die Farben?
Da gibt es ganze Bücher, die sich damit beschäftigen, wann Aktendeckel gelb, grün, orange wurden und für welche Bereiche sie zuständig waren und was das so bedeutet. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was späte 60er Jahre, warum da Haftbefehle rot waren.
Jedenfalls wurde für die Recherche an diesem Heft eine ganze Reihe von Zeitzeugen kontaktiert, von denen wir jetzt drei hören, die das Gerücht nicht irgendwie am Rande mitbekommen haben, sondern tief drin steckten. Extrem spannender Blick in die Jugendszene der DDR der späten 1960er Jahre. Wen hören wir?
Günter Kalis, der war damals 20 Jahre, kommt hier aus Ost-Berlin. Udo Gebhardt, der war damals 17, kommt aus einem Ort namens Dessau in Sachsen-Anhalt. Und Eckhard Mann, der war damals erst 16 Jahre. Es war sehr berührend, die alle zu treffen, und so schnell kann es geschehen. Eckhard Mann ist mittlerweile schon verstorben. Im Herbst 2019, da war er 66 Jahre alt. Das Gespräch haben wir jedenfalls im Herbst 2014 geführt, als das Dokumentenheft gerade erschienen war und diese ganze Episode genau 45 Jahre her war.
Es ist zeitlos, ein historisches Dokument. Wir beginnen mit der kompakten, nüchternen Einführung von Bernd Florath.
Für Ostdeutsche, insbesondere für Ostberliner, ist im Jahre 1969 gewissermaßen der Nachmittag organisiert. Um 4 kommt der RIAS-Treffpunkt, um 6 kommt SF Beat und dann zweimal die Woche Schlager der Woche, wo zumindest die eine Hälfte erträglich ist. In diesen Rhythmus fällt in der ersten Septemberhälfte die Ankündigung von Kai Blömer im RIAS-Treffpunkt, dass am 7. Oktober, und das war nicht irgendein 7. Oktober, auf dem Springer-Hochhaus die Rolling Stones ein Konzert geben sollen. Es war nicht irgendein 7. Oktober, es war der 20. Jahrestag der DDR, der mit unglaublichem Aufwand vorbereitet wurde. Das ist jener Jahrestag, an dem der Fernsehturm eröffnet wurde, an dem das zweite Programm in der DDR eingeweiht wurde. Und das zweite Programm war für die Ostdeutschen ganz wichtig, weil erst seitdem es im Osten ein zweites Programm gab, konnte man auch legal Tuner kaufen, um das ZDF zu empfangen. Dieses Gerücht, was Kai Blömer dort streute, hat er noch in der gleichen Sendung dementiert. Leute, es war bloß ein Scherz. Die kommen nicht. Die konnten auch nicht kommen. Die waren zu der Zeit dabei, eine Tour durch die USA vorzubereiten. Und trotzdem, es klang ja irgendwie glaubhaft. Die Beatles hatten gerade ein paar Monate vorher in London ein Konzert auf einem Dach gegeben. Das war auch so eine Vorstellung, die man hatte. Man hatte ja nichts davon gesehen im Osten. Man hatte nur davon gehört. Man kannte die Musik, man hatte davon gehört, was da passierte. So ein Spontankonzert. Warum eigentlich nicht? Warum sollten sie nicht herkommen? Warum sollten die sich nicht hier mal an die Ecke stellen, an die Kante gewissermaßen und nach unten in den Osten gucken, hinter den eisernen Vorhang oder, um im Bild zu bleiben, über den eisernen Vorhang hinweg? Die Stasi war etwas aufgescheucht über diese Geschichte und fing an, sehr sorgfältig zu prüfen, was ist da dran, und stellten relativ schnell fest, es ist nur ein Gerücht, das wird nicht stattfinden, da gibt es keine Vorbereitungen zu. Aber sie hatten ihre Erfahrungen gemacht, wie Gerüchte funktionieren, dass die eine gewisse Eigenlogik haben, und bereiteten sich darauf vor, dass die Leute trotzdem kommen. Das war in gewisser Hinsicht vorausschauend und zutreffend. Der Scherz, der da gemacht wurde, hatte einen Nerv getroffen, der Unzufriedenheit unter den jungen Leuten in der DDR, die seit gut 4 Jahren faktisch diese Form von Musik nicht mehr zu hören bekamen. Vielleicht noch in irgendwelchen kleinen Dorfclubs, wo mal kein Aufpasser dabei stand, aber sie lief nicht im Ostdeutschen Rundfunk, schon gar nicht im Fernsehen. Und sie lief auch nicht mehr in den Clubs und Lokalen. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, in der Broschüre, die wir gemacht haben, ist ein Flugblatt abgedruckt. Und dieses Flugblatt bringt diese Stimmung unglaublich präzise auf den Punkt. Dort heißt es, sagt bloß, euch gefällt es hier. Man kann sich gar nichts erlauben, schon hängt einem ein Bulle am Arsch. Lange Haare sind bei den Alten verpönt. Warum? Weil sie eben alt sind und uns nicht verstehen. Jedenfalls unsere Musik gefällt den Herrschaften nicht. Wie man es einschätzt, haben sie für unsere Musik nicht viel übrig. Sieht man ja auch an den vielen Beatbands und den vielen Tanzmöglichkeiten. Kinderchen, tanzen dürft ihr, aber immer schön artig bleiben und nichts kaputt machen. Wer will uns denn hier? Wer kann uns denn? Keiner. Treffen wir uns am 7. Oktober, und ursprünglich war dort als Treffpunkt angegeben die Muckermilch-Eisbar in der Karl-Marx-Allee, ein bekannter Treffpunkt für Ostberliner. Und dann wurde es korrigiert in Springer-Hochhaus, also der Ort, an dem das Konzert angeblich stattfinden sollte. Geschrieben hat das Flugblatt Evelise Gebhardt, die für dieses Flugblatt am 4. Oktober verhaftet wurde und bis zum 19. Februar in Haft saß, dann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Die Situation, die sie beschreibt, geht zurück auf das Jahr 1965, denn es war nicht immer so in der DDR. Nach dem Mauerbau wurde durchaus versucht, die nachgeborene Generation zu integrieren. Es gab ein Jugendkommuniqué der SED, der Jugend Vertrauen und Verantwortung. Es wurden die Beatgruppen gefördert. Die FDJ organisierte Gitarrenwettbewerbe. Ganze Zeitungsseiten, selbst im Neuen Deutschland, erschienen ein wunderbarer Artikel über die Butlers in Leipzig, Butlers Boogie, in denen sie beschrieben wurden als eine neue Form des kulturellen Ausdrucks der nachgewachsenen Generation. Das hätte alles gut gehen können. Und dennoch wurde es im Jahre 1965 mit einer Brachialgewalt im Herbst verboten und aufgelöst. Das hat im Grunde genommen viel weniger mit der Musik zu tun, als man vermutet, sondern es hatte mit internen Kämpfen innerhalb der Parteifunktionäre zu tun. Es ging dabei darum, dass ein Teil der Funktionäre, die mit dem Reformkurs der neuen ökonomischen Politik und dieser Politik des Jugendkomitees nicht einverstanden waren, die gewissermaßen einen Kontrollverlust befürchteten, gezielt vom Sommer 1965 an, vom Frühsommer sogar an, diese Politik hintertrieben. Dazu zählt zum Beispiel ein Vorgang, der sollte exakt bis zum 12. Oktober 1965 abgeschlossen sein. Ein polizeilicher Untersuchungsvorgang gegen den Manager der Butlers. Der Manager der Butler war ein junger Mann, der arbeitete in einem Betrieb und organisierte nebenbei die Konzerte, die die Butlers, also das ist die Gruppe, aus der dann später Renft entstand, mit Klaus Jentsch als Bandleader, organisierte das gewissermaßen in seiner Freizeit. Und gegen ihn wurde jetzt ein Untersuchungsvorgang angestrengt auf Steuerhinterziehung, auf Arbeitsbummelei. Und dann waren noch einige politische Paragraphen, die da auch in Aussicht standen. Der sollte abgeschlossen werden bis zum 12. Oktober, weil Mitte Oktober war geplant, eine Sitzung der Bezirksleitung Leipzig unter Paul Fröhlich, der zum Jagen blies. Auf dieser Bezirksleitungssitzung wurden die Leipziger Beatgruppen fast sämtliche verboten. Und das waren einige, die es zu der Zeit gab. Die Reaktion ist vielleicht nicht ganz so bekannt, wie sie bekannt sein sollten, aber es ist eine der wenigen spontanen Demonstrationen, die in der DDR stattfanden. Einige Schüler riefen dazu auf, gegen das Verbot unserer Beatgruppen zu protestieren. Und so versammelten sich einige hundert Jugendliche, Lehrlinge, Schüler in Leipzig auf dem Leuschnerplatz. Eigentlich machten sie keine Demonstration. Sie waren vorwiegend da, um zu gucken, ob eine Demonstration stattfindet. Allein das hat gereicht, dass fast 200 von ihnen verhaftet wurden, 100 in die Braunkohle zum Arbeitseinsatz geschickt wurden und gegen andere Ermittlungs- und Strafverfahren angestellt wurden. In der Folge war mit der Beatmusik in der DDR nicht mehr viel zu wollen. Die meisten Gruppen wurden aufgelöst, sie erhielten Arbeitsverbot, sehr viele wurden eingezogen zur NVA. Damit kann man sie auch aus dem Verkehr ziehen. Einige wenige haben einen Anpassungspreis gezahlt und konnten weitermachen. Aus Team 4 wurde Thomas Noczynski und Band, der immer noch versuchte, eine halbwegs moderne Musik zu machen, aber politisch sich sehr stromlinienförmig verhielt. Und erst in den 70er Jahren kam es zu einer Wiederbelebung dieser Szene, weil nun stand ein internationales Ereignis in der DDR an, die Weltfestspiele, und man konnte sich nicht hinstellen und sagen, Rockmusik gibt es in der Zone nicht. Nun wurden die ganzen Bands mehr oder minder wieder zugelassen und konnten spielen, selbstverständlich unter den Bedingungen politischer Kontrolle, selbstverständlich auch mit Anpassungsleistungen, die, wenn sie nicht geleistet wurden, sehr schnell dazu führten, dass diese Gruppen aufgelöst und verboten werden. Hierfür ist wieder mal Renft ein Beispiel, die 1975 aus politischen Gründen aufgelöst wurden. 1976 sind einige Bandmitglieder verhaftet worden, saßen ein Dreivierteljahr ohne jede Anklage in Stasihaft und sind dann in den Westen abgeschoben worden. Kuno, Panach, im Zusammenhang mit der Biermann-Ausbürgerung. Ich gehe mit meinem Text jetzt hier nicht weiter, sondern ende hier. Ich danke Ihnen.
Das ist jetzt die Runde der Zeitzeugen auf dem Podium. Ich begrüße Sie alle mal der Reihe nach. Udo Gebhardt, damals 17 Jahre alt im Jahre 1969. Eckhard Mann, damals erst 16 im Jahre 1969. Und Günter Kallis war 20 in den Zeiten. Sie müssten das Mikrofon in die Hand nehmen, damit wir uns miteinander unterhalten können. Die Beatkrawalle 1965 sind die für Sie damals in der Zeit erfahrbar gewesen? Hat man davon gehört? Wusste man davon? Sie als derjenige, der zu dem Zeitpunkt am ältesten war.
Ja, ich muss dazu sagen, die Stones waren eigentlich für mich schon immer ein Teil meines Lebens gewesen. Ich bin heute noch Stones-Fan, werde auch ewig bleiben. Und naja, diese ganze Geschichte, also mir persönlich nimmt das ziemlich mit noch immer. Das ist nicht so einfach. Also fing ja damit an, schon einen Tag vorher, wo wir geguckt haben auf dem Springer-Gebäude, ob
da was los ist, ne?
Wir sind da schon gebaut wird und die Stones, und wir haben es auch geglaubt.
Genau, die Vorbereitung.
Wir waren da fest von überzeugt, dass sie spielen. Mhm. Wir waren, wie gesagt, weil damals hatte ich noch ein paar Mal Haare mehr wie heute und hatte so einen US-Parker an und Naja, und dann haben sie mich erwischt.
Sie waren, ich wollte noch ein bisschen früher einfach mal anfangen in der Erzählung dahin. Wann sind Sie richtig Stones-Fan geworden?
Oh, das war schon im Prinzip, wo die rauskamen. Mhm. Weil mir die Musik hat mich fasziniert. Mhm. Damals war ja noch Brian Jones mit bei gewesen, der dann leider verstorben war. Und seitdem bin ich ein Stones-Fan. Und da kam ja auch Jimi Hendrix raus und ich bin in der Richtung bin ich zu Hause.
Okay. Udo Gebhardt, wann haben Sie die Stones zum ersten Mal, haben die sozusagen sich in Ihr Leben eingefunden, die Rolling Stones? Sie kommen aus Dessau, Günter Kallis und Eckhard Mann kommen aus Ost-Berlin, aber Sie waren damals in Dessau. Wie soll man sich das vorstellen, dass ein junger Mann in Dessau die Rolling Stones zu hören bekommt?
Ja, zunächst erstmal, sicherlich haben wir ungünstigere Bedingungen gehabt in Dessau als in Berlin. Aber es gab schon Möglichkeiten, bestimmte Sender zu empfangen. Also RIAS Berlin haben wir über Mittelwelle bekommen, Radio Luxemburg über Kurzwelle. Das waren natürlich furchtbare Aufnahmen, wenn man das alles mit Tonband dann mitgeschnitten hat. Aber man kam schon an Informationen ran. Aber wie ich selber, ich bin ja Jahrgang 52, ich würde so sagen mit 12, 13 Jahren, irgendwann 64, wo die Musik so aufkam, 65, die ersten Hits von den Beatles und von den Stones, dass man dann irgendwo sich orientiert hat. Das war auch das, die Zeit, Ende der Schule und dann Beginn mit der Ausbildung und man war auch irgendwo wild oder verrückt und wollte auch protestieren. In Amerika muss man 68, 69, Martin Luther King, ist alles wichtig gewesen, auch für mein Leben, was mich beeinflusst hat. Und dann musste man sagen, was passt besser, wenn du protestierst gegen bestimmte Strömungen, gegen eine bestimmte Bewegung, ist ja auch schon angeklungen in dem Impulsvortrag, was uns damals als junge Leute so angetrieben hat, dass man dann im Prinzip sich, also für mich stand dann fest, die Rolling Stones Musik passte natürlich viel besser zu dem Protest als Beatles Musik. Das waren die beiden Großen. Natürlich wussten wir, dass es die Trocks gibt. Ich habe kommuniziert mit Rick Presley zu der Zeit nach England drüber. The Who und Small Faces, alles bekannt, aber man musste sich dann irgendwo und hat sich. Und das sehe ich ähnlich wie mein Vorredner, das bleibt man dann. Und das bleibt man, wie wenn man jetzt BVB-Fan wird, bleibt man bis zum Lebensende auch Rolling Stones-Fan. Ja.
Die Beat-Krawalle Leipzig, sind die Ihnen schon damals über den Weg gelaufen? Man sagt so eine Vorbewegung. Eine Frage ist, wie hört man die Rolling Stones? Aber versteht man ihre Texte und warum hat man begriffen, dass die Stones irgendwas waren, was für einen wichtig war, was auch eine Gegenbewegung darstellt?
Das ist ja schön geschildert worden. Es gab ja diese Beat-Clubs, also ich sag mal Jugendclub, selbst in meinem Vorort von Dessau, Dessau war eine 100.000 Einwohnerstadt, gab es dann die Treffs für die jungen Leute. Und in den Treffs, das ging mittwochs los, wurde eine Runde von 17 bis 22 Uhr öffentlich gemacht, Tanzrunden, Freitag, sondern am Sonntag generell, in sämtlichen Häusern, in sämtlichen Clubs. Und der Unterschied zu der Zeit, 10, 15 Jahre später, zu der Disco-Zeit, wo dann nur noch Schallplatten aufgelegt worden waren, das war alles Live-Musik. Das waren alles Jungs und Mädchen, die Musik gemacht haben, drei Gitarren, ein Schlagzeug, und dann ging das los, eine Orgel dazu, und dann war das richtig perfekt. Und so wurde das intoniert. Es wurde ranorganisiert über die Bravo Musikbox, die Texte, die Noten. Und dann haben wir das, ich selber auch, nachgeklampft, nachgespielt.
Ja. Und haben Sie damals Englisch gesprochen und das verstanden?
Ich habe seit meinem 10., 8., 8., 9. Lebensjahr Englischunterricht.
Okay. Ja. Und dann hat man sozusagen, man hat tatsächlich einfach die Rolling Stones nachgespielt und das war auch ohne irgendein Problem machbar.
Erstmal ja, es gab diese Regelung 60-40 und zu 99% wurde da draufgelegt, Westmusik allgemein in Anführungsstrichen mal formuliert. Und wenn man wusste, da ist eine Kontrolle, da kommt jemand vorbei oder so, dann hat man mal irgendwo guckt, Thomas Naczynski, das weiß ich nicht, war ja furchtbar, war ja sehr angepasst, Naczynski. Gab aber andere Songs, die man dann nachspielen konnte oder die man dann gespielt hat, um diese Prozentzahl Ost- und Westmusik einzuhalten.
Mhm. Eckhard Mann, die Rolling Stones haben sich wie in ihrem Leben bemerkbar gemacht?
Über die Medien. Wie der Kollege schon geschildert hatte, man hatte seinen festen Ablauf. Ja. Mhm. RIAS, SFB und so. Also man war da bestens informiert. Die Strahlen waren nicht aufzuhalten. Bei mir persönlich war das so, dass ich Musikunterricht hatte, Ausbildung klassisch am Klavier. Und das war ganz klipp und klar, was da aus dem Radio kommt, das ist Zukunft. Ja, das geht nach vorne, das ist was für uns und da haben die alle gar nichts mit zu tun. Und die sollen eigentlich die Klappe halten, das haben sie aber leider nicht gemacht. Die haben sich eingemischt und wollten uns erzählen, das wäre nicht gut und das wäre nicht richtig und das konnte man ihnen nicht glauben. Das wollte man nicht glauben und deswegen glaubt man dann lieber, dass die Stones auf dem Springer auch ausspielen. Weil das ist einfach die bessere Geschichte. Die möchte man glauben und das hat man dann auch getan. Und ja, die Stones waren halt auch die wilden Jungs. Die Beatles waren nett und musikalisch hochinteressant und das war wirklich ganz wichtig, aber die Stones waren halt böse. Dann hat man sich eine Gitarre geschnappt und hat den irgendwie da die Membran angekratzt und dann hat er sie verzerrt angehört und dann war das ganz toll. Und man war dabei und man war glücklich. Und dann kommen die her und sagen, das ist nichts. Und wollen dir erzählen, wenn du, kann man ja heute schon, glaubt ja kein Mensch mehr, ja, dass man sich mittels langer Haare und einem Schlag in der Hose irgendwo demonstrieren kann auf der Straße. Ja? Aber die haben das ja ernst genommen. Und es gab dafür auf den Deckel. Und das ist für einen 16-Jährigen nicht leicht zu begreifen. Und die sind bis in die Schule gekommen. Die sind bis in die Schule gekommen und haben 10, 12, 15-jährige Kinder an die Mangel genommen und haben der Orte gehorcht, was für wie bei den Nazis, Feinsender hören. Jetzt braucht man ja nicht zu beschönigen. Und die Direktorin hat daneben gesessen und hat ihr nicht beigestanden. Und dann weißt du, was dir der Arzt. Und dann liebst du die Stones, weil die singen Let's Spend the Night Together, das verstehst du auch mit 16.
Es war sozusagen das Gefühl, sich frei ausdrücken zu können. Es war das Gefühl zu sagen, das, was ihr uns sagen wollt, akzeptieren wir nicht, wir machen unser eigenes Ding. Und als das Gerücht des Konzertes auftauchte, war es die Möglichkeit, diese Band wirklich zu sehen?
Naja, die Chancen standen ja 50-50, ja. Spielen sie und du gehst nicht hin, also das hätte ich mir mein Lebtag nicht verziehen, ja. Okay. Gehst du hin und die spielen nicht, naja, okay, also hast du es auf jeden Fall versucht. Mhm.
Aber die Reaktion, dass das nicht, selbst wenn sie spielen würden, dass das nicht unbedingt etwas ist, was Staat und SED und gerade an dem Tag, ich meine, hat man doch selber gemerkt, dass es der 7. Oktober war, das ist ja auch nicht an einem vorbeigegangen.
Das war das Salz in der Suppe. Mhm. Ja, das hat Spaß gemacht, das ist gar nicht anders, will man ja nicht rundherum rumreden, das hatte einen schönen Touch, das hatte was. Das war nicht irgendein Jahrestag, das war der 20. Jahrestag, ja. Ja, das war schon dabei. Und man, Gott, ich meine, 16er willst du irgendwann auch mal dich irgendwie bemerkbar machen. Du willst mal zeigen, ja, das in der Schule, die wussten schon alle, ja, ich war kein junger Pionier in die FDJ, wollte ich ohne Eintritt, die Zukunft sah nicht gut aus in dem Land für mich. Also.
Udo Gebhardt, Sie saßen in Dessau, Sie wollten nicht unbedingt am 7. Oktober nach Berlin, aber Sie haben aufgerufen dazu, dass man nach Berlin fahren sollte, weil Sie hatten eine ganz andere Information.
Ich wollte es schon, aber ich war im Gefängnis zu der Zeit am 7. Oktober. Also ich habe, ja, wir haben das Gerücht gehört oder wir haben das ja für bare Münze genommen. Ich weiß auch nicht mehr, wo es herkam, von Rias oder ob das dann irgendein Moderator von RTL, also damals Radio Luxemburg, neu gebracht hat. Jedenfalls, das war schnell rum. Das muss auch Anfang September gewesen sein, denn am 14. habe ich in Dessau auf die Straße geschrieben, vorhin liefen ja hier ein paar Bilder, Rolling Stones Fans Fahrt nach Berlin, wollte damit praktisch mobilisieren, andere Fans und junge Leute aus meinem Heimatort halt mitnehmen und wie gesagt, die Absicht war dann auch, mit den anderen Leuten dazustehen und zu gucken. Wir wussten ja nicht, dass er nicht kommt, das wussten wir ja nicht. Ja, und das habe ich in der Nacht vom 13. zum 14. September habe ich da mobilisiert, mit schöner grauer Ölfarbe auf die Straße geschrieben, nachts. Und am nächsten Tag ging das dann los, dann kam der Abschnittsbevollmächtigte der VP und dann kam Stasi und dann haben die da 10 Tage, es hatte genau 10 Tage gedauert, dann haben sie den Ring geschlossen und dann hat man mich dann nachts 8:30 zu Hause verhaftet und mitgenommen. Und deswegen sah ich nochmal in der Zeit am 7. Oktober, ich saß also vom 25. September bis weit nach dem Jahrestag, saß ich eigentlich im Gefängnis in Untersuchungshaft.
Sie konnten aber das, was Sie auf die Straße gemalt haben, gar nicht zu Ende schreiben. Das hört bei BER
auf. Ja, bei BER, ja, Berlin, LIN hat gefehlt. Jeder wusste natürlich, was ich gemeint habe, wo ich sie hinmobilisieren wollte. Bin dann, wie gesagt, nachts, es war dann 1:30 oder wann, irgendwo gestört worden, kamen 2 Mädels vorbei, die kamen wahrscheinlich auch gerade vom Jugendamt, so, keine Ahnung, ich wollte halt nicht erwischt werden, ich wollte nicht erkannt werden. Mhm. Ja.
Das heißt, Sie haben dann auch gar nicht weiter verfolgen können, was daraus geworden ist, sondern das war mit 17, Sie waren minderjährig, erstmal einige Wochen in Haft und dann gab es sogar eine Verhandlung und letztendlich sind Sie mit der Bewährungsstrafe dann wieder entlassen worden.
Ne? Ja, es ist erstmal totale Funkstille, wenn man da weggeschlossen ist, kein Kontakt, auch meine Eltern, mein Vater wollte irgendwie über Rechtsanwalt, das konnte man alles knicken, ne? Pro forma gab es sicherlich das Spiel auf dem Blatt Papier, dass da ein Rechtsanwalt irgendwas macht, aber sie sind nicht rangekommen. Meine Eltern haben selber erstmal Tage nicht gewusst, was mit mir ist, wo ihr Junge steckt. Das kam dann alles erst später, bin auch dementsprechend auch verhört worden, wo ich die Musik hier habe. gibt eine ganz schizophrene Geschichte. Die konnten sich halt nicht vorstellen, it's only Rock'n'Roll. Das heißt, dass man sowas macht, nur wegen den Stones oder wegen der Musik. Und es muss dann irgendwann mal nachts, bin ich dann aus der Zelle geholt worden. Und da musste ich unterschreiben, dass ich eigentlich mobilisieren wollte. Also ich sollte schreiben, Rolling Stones-Fans, fahrt nach Berlin zum Sozialistentreffen. Das fand da auch statt, 20. Jahrestag der DDR, irgendwann ein paar Tage vorher. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wollten die, dass ich das unterschreibe. Wie gesagt, es muss immer ein politischer Hintergrund sein, weil das die Strafform war versuchte Zusammenrottung. Wegen versuchter Zusammenrottung bin ich dann nach dem Ende Oktober irgendwo bei so einer Kreisgerichtsverhandlung für 8 Monate Freiheitsentzug bestraft worden, aber ausgesetzt auf 1,5 Jahre Bewährung, weil ich, wie gesagt, noch 17 war und tralala gesellschaftlicher Vertreter, was man da so kam, plötzlich der Deutschlehrer und sage, ich bürge für den Jungen und wie das so halt war. Aber das war das Strafmaß, 8 Monate Freiheitsentzug wegen versuchter Zusammenrottung.
Und Rauditum.
Ja, das, ja.
Sie hören
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Günter Kallis, Sie waren an dem Tag in Berlin selber und ja. Ne, Sie fanden die Stones schon gut, Sie waren 20. Und wie, wenn Sie sich an den Tag zurückerinnern, wann sind Sie sozusagen Richtung Springer-Hochhaus gegangen und was ist da passiert?
Na, ich persönlich habe ja damals in Prenzlauer Berg gewohnt, in der Emanuel-Kirch-Straße. Und wir wussten da schon, das war ja nicht sehr weit weg entfernt von dort. Also wir sind dann da hingelaufen mit einer ganzen Horde, mit einer ganzen Truppe und waren natürlich voller Euphorie. Wir wollten die hören, die Stones. Wir waren ja alle Stones-Fans. Wir haben uns gefreut wie kleine Kinder. Wir waren alle so zwischen 18, 20, 21 Jahre. Und wir sind dann dahin und wollten eben die Stones hören. Wir haben daran geglaubt, also, dass wir die hören und wie gesagt, wir waren voller Euphorie gewesen. Naja, und dann nachher war es denn doch, dass sie eben nicht gespielt haben. Naja, und dann haben wir eben dann Probleme bekommen. Also wie gesagt, bei mir war das dann so gewesen, dass sie mich dann irgendwann gekriegt haben. Dann hatte ich so einen US-Parker an, etwas längere Haare. Und naja, dann habe ich eben auch Prügel gekriegt und dann bin ich auf dem LKW verschwunden. Auf dem W50 Richtung Kalbe Straße. Und da bin ich unten im Keller rein und da hat man mir dann meinen Parker dann kaputt gemacht, dann hat man zerrissen.
Aber ja, auch bewusst, weil man gesagt hat, hier das...
Ja, ja, so weil ich eben äußerlich ein bisschen anders aussah wie ein FDJler und so, weiß ich was. Naja, und dann bin ich von da nachher, ich hatte noch Glück, ich habe ja insgesamt bloß 4 Wochen, 3 Wochen Kalbestraße und 1 Woche Rummelsburg. Und da bin ich entlassen worden. Und dann... Natürlich gleich im Betrieb hat man sich natürlich gleich erkundigt und wahrscheinlich hat man mich auch täglich da überprüft, ob ich meine Arbeit mache und weiß ich was alles. Mhm. Ja, so war das im Prinzip. Mhm. Ja, also das ja, wie gesagt, das kommt dann immer noch da hoch, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt.
Sie wollten die Band sehen, Sie waren
mit Ihren Freunden. Ich wollte die Band sehen.
Sie waren dann nicht alleine mit Ihrer
Gruppe auf der Straße. Nein, da waren Hunderte und Tausende von Leuten, die kamen aus der ganzen DDR, kamen die. Das waren zig Leute. Wie gesagt, wir sind ja da bis an der Spree da ran. Und naja, dann kam das denn dazu, richtig, das viel. Also wie gesagt, hinten festgezogen, habe ich dann was hinter den Löffel gekriegt und auf dem Äcker wie so ein Stück Vieh da aufgeschmissen worden. Mhm. So war das eben. Ja, und meine Eltern wussten ja nicht, wo ich war. Mein Vater und meine Mutter nicht. Und naja, ich hatte dann, also bevor ich dann entlassen worden bin, kam ich mir so blöde vor, bin aus der Straßenbahn und bin nach Hause gelaufen. Weil die Haare waren ja kurz, sie haben uns ja die Haare als erstes geschnitten. Wir sahen ja dann toll aus. Ja, das ist also hatte ich da so eine olle Jacke noch angehabt. Naja, so war das.
Herr Kannmann, Sie waren auch an dem Tag dort am Spittelmarkt in der Nähe von der Mauer, in der Nähe des Springer Hochhauses. Ungefähr wann, mit wie vielen Leuten, wie ist Ihr Nachmittag dort in Schatten gegangen?
Ja, angekommen bin ich so gegen 14, 15 Uhr, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, es hat sich eigentlich nicht weiter abgespielt. Die Leute haben da rumgesessen. Ich war wahrscheinlich mit 16 noch ein bisschen aus dem Blickfeld von den FDJ-Horden, weil die mich nicht sehr ernst genommen haben.
Die FDJ-Horden waren zusätzlich dahin bestellt, um diese
Situation zu kontrollieren. Die waren schon da. Die haben schon etwas älteren Semester gekümmert, wenn man es mal so sagen möchte. Ja. Und inklusive dieser Schlägerei mit der Frau oder die Frau, die sie da verprügelt haben, was ich noch sehr genau im Auge habe, ja, was ich mir bei unserer Volkspolizei bis dato gar nicht vorstellen konnte, so was findet nur im Westen statt. Mhm. Und, aber nee, und so, dann, ja, dann wurde das, ja, so verging die Zeit einfach so, es passiert
nicht. Man wartet, man hofft, dass auf dem Hochhaus was passiert.
Irgendwann hat sich das dann doch formiert und irgendwie so war die Idee, wir rennen ja zum Brandenburger Tor und springen da über die Mauer, die ist ja nicht so hoch da an der Stelle, es war breit, aber hoch, nicht so hoch. Und dann hat sich so tatsächlich so ein Zug gebildet und aus diesem Zug kam dann eben auch diese Parolen, seltsamerweise, wie es heute vielleicht Kinder mehr haben, was mit anzufangen, Dubček Svoboda. Haben wir da gerufen. Aber die waren Synonyme.
Führer des Prager Frühlings aus dem Jahr davor. Ne?
Ein Synonym für eine Veränderung, Reform, die halt niedergeschlagen wurde. Und unter anderem auch, die Mauer muss weg. Etwas früh. Jedenfalls waren die, und dann ging der Druckzuck. Also dann war es wurde dunkel und das, und dann hast du gesehen, die Bullenwagen, die fuhren auf, dann kamen die mit LKWs an und die sprangen da runter und dann aber mit einem Knüppel sind die losgezogen. Und dann wollte ich eigentlich flüchten. Aber das habe ich dann nicht mehr geschafft, weil mir ein Bürger ein Bein gesetzt hat. Und da bin ich ins Stolpern gekommen und ins Leben gefallen.
Das war quasi auch nur so ein Passant, der quasi von den Feierlichkeiten
ja, zum offiziellen Jahrestag. Ja, der lief mit seiner Frau und seinem Kind am Arm mir entgegen und machte dann so und dann hatten sie mich. Und dann bin ich in ähnlicher Weise wie er im hohen Bogen auf so einen LKW rauf und dann ging es in die Keibelstraße und dann habt ihr auf den Schädel und dann haben da sechs um mich herum getanzt und haben mir immer mit einem Lineal auf den Hinterkopf gehauen und dann habe ich irgendwas unterschrieben und dann war es das. Das geht ganz schnell, das ist ganz einfach, das ist kein Problem. Das machen die schon mit dir. Du musst gar nichts weiter tun.
Sie wissen heute, was Sie damals unterschrieben haben?
Na, wahrscheinlich irgendeine Form von Geständnis. Dass ich also, na klar, ich bin ja angeklagt worden, weil ich zu einem Polizisten gesagt habe, du Schwein. Mhm. Und das reicht ja. Ich glaube nicht, dass ich dazu gekommen bin, mit dem überhaupt zu reden. Ich lag ja auf dem Boden und die haben ja gleich von oben gehauen. Mhm. Egal, das war auch vollkommen wurscht. Das war ganz klar, wenn du bei denen, wenn die dich in den Finger haben und die wollen das dann mit dir machen, dann machen die mit dir, was sie wollen. Da gab es keine Diskussion und wer sich da irgendwo... da rechtsstaatlichen, also das Wort kannst du vergessen in dem Zusammenhang, gab es nicht.
Sie sind aber nicht nur in der Keibelstraße dort im Polizeigewahrsam geblieben, sondern für Sie ging es dann sehr lange danach eigentlich weiter, ne?
Ja, ich bin dann in die Untersuchungshaftanstalt Rummelsburg dann verlegt worden, da habe ich dann auf den Prozess gewartet. Ich hatte auch einen Verteidiger, der auch schon für einen 16-Jährigen, als ein einziger Witz da war, der arme Mann, der tut mir im Grunde genommen heute noch leid. Und dann kam es zu einer Gerichtsverhandlung, zu einer für mich immer noch denkwürdigen Veranstaltung, weil ich dachte, irgendwann mal, da sitzt Freiflas Tochter. Die hat nur gebrüllt, die hat nur geschrien und hat nur rumgekeift und hat mich als ein antisozialistisches Element, wie hat sie gesagt, antisozialistisches Element mit negativfeindlichen Tendenzen. 16-Jährigen, so eine Wortschwall an den Kopf zu knallen, was soll man denn dazu sagen? Und dafür gab es dann 2 Jahre. Vielleicht hätte ich sie fragen sollen, was positiv feindliche Tendenzen sind, aber hätte ich noch ein Jahr mehr gekriegt, weil die so wie die geladen war. Ja? Und da gab es dann halt, also ich habe bekommen 1 bis 3 Jahre Jugendhaft, nannte sich das. Ja, was dir dann die Möglichkeit gibt, wenn du dann rechtzeitig sagst, ich will jetzt zu den Pionieren und ich werde auch in die FDJ eintreten und ich mache alles mit, was ihr sagt und ich krieche zu Kreuze. Nee, ich kreuze zu Kreuze oder wie auch immer. Ja, wie auch immer du das irgendwie formuliert hättest, dann hätte ich vielleicht nach einem Jahr die Chance, aber da habe ich selber nicht dran geglaubt. Und da wurden dann 2 Jahre draus und dann hat man mich verkauft. Zu einem guten Preis, hoffe ich.
So, Sie sind dann in den Westen gekommen?
Und bin dann in den Westen entlassen worden und auch da habe ich Glück gehabt, denn ich weiß jetzt aus Dokumentation, dass auch reichlich, dass der westdeutsche Staat reichlich für Ausreisewillige in Gefängnissen gezahlt hat, denen man das gar nicht mitgeteilt hat. Das ist natürlich auch schon bitterböse. Ne? Insofern hatte ich Glück, dass der Mann da gegenüber ehrlich war, von dem ich ihm bis heute nicht sagen könnte, wie er aussieht, weil es war wie ein schlechter Kriminalfilm. So eine Scheinwaffe, der vor dem hellen Fenster und ich könnte Ihnen nie sagen, wie der Mensch ist. Aber der hat gesagt, möchten Sie? Ich habe gesagt, wie lange dauert das? 14 Tage? Gerne. Tschüss. Und nun ja, also als Alternative, ich hätte bis zu meinem 38. Lebensjahr in der DDR bleiben müssen. Für mich persönlich wäre das die größere Strafe gewesen. Da ging ganz ehrlich. Und 2 Jahre, andere müssen zur Armee, Bausoldat in Prora. Ich weiß nicht, ob das so, also mein Ding wäre das nicht gewesen. Ganz ehrlich.
Das heißt, Sie waren 18, 1971, und dann waren Sie in Westdeutschland und haben von da aus auch im Grunde genommen die DDR nur noch mit Distanz betrachtet, bis die Mauer gefallen ist.
Ja, Transit. Ab und zu mal durchgefahren. Mhm. Mehr war nicht mehr. Okay. Das war auch nicht so interessant. Also das war abgeschlossene Thema, das habe ich dann auch irgendwann links liegen lassen. Und ja, ich habe es ja geschafft, also ich war weg.
Aber Udo Gebhardt, Sie sind geblieben. Sie waren dann 17, 18, als das quasi abgeschlossen war. Wie ist es dann im Grunde genommen weitergegangen? War das eine Zäsur? Hat sich denn für Sie ein Bild von DDR verändert? Hat sich Ihr Verhältnis zu den Stones hat sich nicht verändert? Das wissen wir. Sie sind ein lebenslanger Stones-Fan geblieben. Aber ist da was passiert? Wie kann man dann weitermachen in so einem Land, das einen dafür bestraft, dass man gerne die Stones hören will?
Ja, erstmal, man ist 17, man vergisst auch schnell. Und wie gesagt, auch durch diesen gesellschaftlichen Vertreter durfte ich, war in einer Berufsausbildung mit Abitur. September fängt man an, ja, also gerade angefangen frisch. Die Entscheidung war dann, darf der weiter Maurer werden mit Abitur oder nicht. Ja, und dann hat man eben entschieden, man hat das Strafmaß verhängt und ich durfte weitermachen. Und dann hatte ich 2,5 schöne Jahre so mit meinen Leuten da, mit meinen Schülern, Schulfreunden und alles. Man hat das auch weitergemacht, Musik zu beobachten, sehr viel mitgeschrieben. Rangekommen ist man ja wenig, sei denn man hatte ein bisschen Westkontakte. Ja, und dann bist du nach plötzlich sind 3 Jahre ins Land gegangen, dann machst du dein Abitur und dann bist du da genauso froh und stolz wie alle anderen. Die Eltern freuen sich, man freut sich selber und dann geht man normal den Weg. Ich habe erst viel später, ich habe auch meine Akte erst 2002, 2003 gelesen, weil ich mir dachte, da gibt es vielleicht wichtigere, die interessanter sind und die das zuerst wissen wollen. Es war ja eine lange Wartezeit, 2002, 2003 bin ich dann mal los, habe auch 2,5, 3 Jahre gewartet, ehe ich dann eingeladen wurde zum Gespräch. Aber wie gesagt, ich habe dann erst beim Lesen der Akte dann gesehen, dass man trotzdem immer weiter beobachtet war, obwohl man dachte, du hast jetzt den Befreiungsschlag, ist alles erledigt, die Geschichte ist vergessen von damals, vielleicht ein dummer Jungstreich, haben die Böhren vielleicht gedacht, weiß ich nicht. Und habe dann, das ist vielleicht noch eine niedliche Geschichte, 88 hat ein sehr guter Freund von mir die DDR verlassen durch einen Ausreiseantrag gestellt, 2, 3 Jahre gewartet und dann durfte er 88 gehen. Und als der so ein halbes Jahr da war, Ende 88, schrieb der uns einen Brief, 10 Seiten, wie toll es ist und wie schön, welche Probleme, gut angekommen, tralala. 10 Seiten Brief, der Brief ist nie bei uns angekommen, den habe ich 2003 in der Akte gefunden dann. Ja. Also daran sieht man, dass man doch irgendwo begleitet wurde von den Behörden, von der Stasi insbesondere und die genau wussten, was macht der jetzt und was darf der machen.
Ja. Für Sie war das auch nicht was, dass Sie gesagt haben, ich habe das bereut, dass ich mich da so engagiert habe oder meine Vorliebe für die Band so sozusagen in die Welt getragen habe. Also haben Sie das bereut? Hätten Sie gedacht, Mensch, hätte ich es mal lieber nicht gemacht, dann wäre mir der Knast erspart
Nein,
gewesen?
Nein, um Gottes Willen, niemals bereut. Man muss ja auch sehen, in dieser Zeit sind ja noch viele andere Ereignisse gewesen. Ich kann mich erinnern, als ich damals, ich hatte bei Zeiten 150er IS, war ein schönes, schnelles Motorrad zu DDR-Zeiten. Da gab es bei uns einen Geschäft, Wimpelbäcker nannte der sich. Da gab es dann so Flaggen. Ich habe mir dann eine US-Flagge da gekauft. Die war genauso groß wie der Spritzschutz hinten am Motorrad. Und die habe ich dann hinten dran gebunden, eine US-Fahne, ja. Also ähnlich hier mit seiner US-Jacke da oder so. Oder die haben uns auch an der Levis das Zeichen abgeschnitten und so, wenn sie uns vom Jugendtanz nachts irgendwo reingeholt haben. Ja, mit der bin ich dann durch Dessau gehirscht und da musste ich beim Direktor, beim Berufsschuldirektor antanzen. Gebhardt, mach mal die Fahne ab. Habe ich natürlich nicht gemacht, dann ist man weitergefahren. Ein paar Wochen später stand dann die Polizei kurz vor meiner eigenen Haustür, hat mir ein Taschenmesser in die Hand gedrückt, machen Sie mal die Fahnen ab, hat man sich nochmal rausgeredet, gesagt, aber ich wohne gleich um der Gebusse noch 20 Meter, ich knüppere sie mir dann schön ab, damit sie nicht kaputt geht, ja, und dann nächsten Tag weitergefahren. Es war ja so eine, wie soll ich das sagen, Sturm und Drang, es war immer Bewegung. Und die Stones waren immer, also bis heute, ja, in meiner aktiven gewerkschaftspolitischen Zeit, muss ich sagen, braucht man mal sowas zum richtig Durchatmen oder wenn man eine richtig spannende Situation und Auseinandersetzung ist, vielleicht darf ich das auch noch erzählen. Ich bin so ganz ehrenamtlich Stadtrat in meiner Heimatstadt gewesen für die SPD. Und es gab 2007 eine Kommunalwahl und da ist ein Nazi reingewählt worden in das Stadtparlament. Und da bin ich dann mit munitionierter Rolling Stones Kassette mit dem Auto voll aufgedreht, vor dieses Parlamentsgebäude gefahren, schön hochgedreht, She Love You, und haben dann geguckt, wie man dann Protest machen kann um andere, was macht denn der jetzt, was ist denn los und so. Also so eine Geschichten gibt es schon. Da holt man sich, wie soll ich sagen, Adrenalin durch diese Musik. Also wird mich wahrscheinlich begleiten, wenn ich an meiner Beerdigung schreiben durfte, würde ich sagen, spielt irgendwas von den Stones dann.
Und Günter Kallis, war das für Sie eine Zäsur? Ist es danach für Sie, kann es danach normal weitergehen? Sie sagen, es ist bis heute für Sie immer noch was Sie ein bisschen anstrengt, was wiederkommt, was Sie sehr beschäftigt auch. War danach das Leben sozusagen nicht mehr so wie vorher?
Naja, man darf hier nicht, bei uns, bei mir persönlich war es ja so gewesen, ich hatte immer darüber nachgedacht, du hast hier deine Freunde, du hast Familie hier, die gleichen Interessen hatten wie ich, Stones, ja, und das hat mich mehr oder weniger in der DDR gehalten. Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, den Gedanken nicht gehabt, nach dem Westen abzuhauen. Also da muss ich ehrlich sein, das habe ich nicht gemacht. Weil eben der Zusammenhalt, wir waren eine riesengroße Truppe, wir haben uns getroffen, wir sind tanzen gegangen, ja, und wir haben uns immer so aus der Politik mehr oder weniger haben uns rausgehalten. Ja, dass die DDR für uns nicht das Richtige war, war klar. Aber es gab, für mich persönlich gab es keinen Grund, deswegen die zu verlassen. Ich habe auch keinen Ausreiseantrag irgendwie gestellt oder irgendwie, ja. Das, mein Vater persönlich, der hatte bloß ein Bein, der hat im Krieg seinen Fuß verloren, sein Bein verloren. Und die Frage stand auch nicht von meinen Eltern aus, dass er abhaut oder dass wir nach dem Westen gehen wollen. Ja. Und das war meine Beweggründe. Ja.
Dann danke ich unseren drei. Ich danke unseren drei Zeitzeugen dafür, dass heute vor 45 Jahren, das ist Ende September, war das die Woche vor dem vermeintlichen Konzert. Wir sitzen hier 45 Jahre später, ist viel passiert, aber es ist immer noch für alle Sie drei auch spürbar lebendig, da ist was passiert in der Beschäftigung mit Musik, in einem Staat, der das nicht gutiert hat, die Musik, die Sie gut fanden. Und ich danke Ihnen jetzt erstmal hier für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Danke.
Das war das Gespräch mit den Zeitzeugen Günter Kallis, Udo Gebhardt und Eckhard Mann, die wegen eines Gerüchts über ein Konzert der Rolling Stones auf dem Dach des Springer-Hochhauses im Jahr 1969 in DDR-Haft kamen. Übrigens sind alle im Jahr 2014 vom Verlagshaus Springer eingeladen worden, mal in das oberste Stockwerk zu kommen, mit 19 Stockwerken und über 70 Metern Höhe, herrlicher Blick auf Ost-Berlin. Sie haben zudem eine Eintrittskarte für ein Konzert der Rolling Stones in der Berliner Waldbühne bekommen. Ein Happy End also nach 45 Jahren.
Und wie immer zum Ausklang eine akustische Begegnung mit dem Archiv. Der ganz zufällig ausgewählte Schlusston aus fast 23.000 Tondokumenten des Stasi-Unterlagenarchivs.
Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. 1979 erstellten FDJler der Bezirksverwaltung Cottbus anlässlich des 30. Jahrestages der DDR einen Diatonvortrag, aus dem wir heute einen Ausschnitt hören. Es werden Prozesse aus den 50er und 60er Jahren erwähnt. Erstens der Bernburger Prozess gegen ehemalige Direktoren und leitende Angestellte der Deutschen Zollwehrwerke, in Klammern DSW, wegen Wirtschaftsspionage, Förderung der systematischen Misswirtschaft und der Verheimlichung des Einflusses der IG Farbenindustrie auf die DSW. Vorsitzende Richterin war Hilde Benjamin. Die Angeklagten wurden zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt. Vom zweiten erwähnten Prozess gegen Hermann Hüttenrauch und Herbert Latinsky wegen, Zitat, Spionage, Wirtschaftssabotage und Menschenhandels im Oktober 1967 gibt es im Tonbestand den kompletten Mitschnitt. Er umfasst knapp 42 Stunden. Auch hier wurden eine langjährige und eine lebenslange Zuchthausstrafe ausgesprochen.
Heute erarbeiten wir in 49 Tagen so viel Nationaleinkommen, wie im gesamten Gründungsjahr der DDR.
Das alles konnte der Imperialismus nicht verhindern, obwohl er größte Anstrengungen unternahm, um die Erfüllung unserer ökonomischen Ziele unmöglich zu machen. Ein Beispiel dafür war das im Ergebnis tschechistischer Arbeit entlarvte umfassende Sabotageprogramm zur Unterminierung des ersten 5-Jahr-Planes der DDR.
Bei all diesen Machenschaften spielten neben den Geheimdiensten die Konzerne eine entscheidende Rolle.
Unter anderem versuchten sie anknüpfend an ihre Praktiken aus der Zeit vor 1949 in den volkseigenen Betrieben personelle Stützpunkte zu schaffen bzw. vorhandene zu halten und auszubauen.
Eines der dabei angewandten Mittel war die Zahlung sogenannter Treuegelder an ehemalige Arbeiter und Angestellte des betreffenden Unternehmens.
Ein Beispiel für den Wirtschaftskrieg der Konzerne wurde Ende 1950 im Bernburger Solvay-Prozess der Öffentlichkeit sichtbar gemacht.
Die angeklagten Konzernagenten hatten den wirtschaftlichen Aufbau sabotiert. Durch vorsätzliche Erhöhung der Produktionskosten, Erschleichung nicht gerechtfertigter staatlicher Subventionen, Stilllegung wichtiger Fabrikationszweige, Hintertreiben der Forschung, Wirtschaftsspionage und Schiebergeschäfte.
Insgesamt schädigten sie unsere Volkswirtschaft um mehr als 100 Millionen Mark.
Die Konzerne und die imperialistischen Geheimdienste haben auch in den folgenden Jahren und Jahrzehnten nichts unversucht gelassen, unsere Wirtschaft systematisch zu stören, um damit nicht nur die gesellschaftliche Entwicklung der DDR zu torpedieren, sondern auch die internationalen Positionen unseres Staates zu schwächen. Dabei versuchten und versuchen sie, die sich im Ergebnis des Entspannungsprozesses normalisierenden Beziehungen zwischen den sozialistischen und den kapitalistischen Ländern skrupellos zu missbrauchen.
So betrieben die von uns überführten Agenten Hüttenrauch und Latinski unter dem Deckmantel normaler Handelstätigkeit unter anderem
Spionage, die sich nicht nur gegen die Volkswirtschaft der DDR, sondern auch gegen deren Handelspartner richtete. Sabotagehandlungen, zum Beispiel durch die Lieferung von Anlagen mit eingebauten Störquellen, nachrichtendienstliche Ausforschung und Abwerbung von DDR-Spezialisten.
Sie hörten
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.